Mobility is the key. Wer sprintet, braucht stabile Sprunggelenke. Wer wirft, merkt jede Belastung in der Schulter. Und wer viel läuft, kennt das Ziehen in den Knien. Ich selbst merke das manchmal bei etwas längeren Läufen. Und Gelenke sind einfach die Grundlage für jede Bewegung, egal in welcher Disziplin. Und genau deshalb habe ich mir die Mobility-Routine von Avea genau angeschaut. Das Duo aus Mobilizer und Kollagen-Activator wurde entwickelt, um Entzündung zu reduzieren, die Beweglichkeit zu verbessern und die Regeneration nach harten Sessions zu beschleunigen. Der Mobilizer sorgt für geschmeidige Bewegungen und weniger Steifheit. Und der Kollagen-Activator unterstützt deine Kollagenproduktion, damit deine Gelenke auch langfristig belastbar bleiben. Und das Beste, Avea steht auf der Kölner Liste. Getestet, geprüft und somit sicher für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Ich habe es getestet und wenn du deine Gelenke fit halten willst, probier es aus. Mit meinem Code ATHLET15 bekommst du 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Avea, Schweizer Qualität für deine Gelenke. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast. Da die Produktion des Podcasts neben Zeit auch einiges an Geld kostet und ich den Podcast auch gerne weiterhin regelmäßig veröffentlichen und auch weiterentwickeln möchte, freue ich mich ganz besonders, dass die kommenden Episoden von Brain Effect präsentiert werden, dem führenden Unternehmen für natürliches Performance Food. Brain Effect hat es sich als Ziel gesetzt, dich in deiner mentalen und körperlichen Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Die Produkte sind dabei ganz an deine individuellen Bedürfnisse angepasst. Möchtest du besser schlafen, dich voll konzentrieren können, dein Wohlbefinden steigern und deine Energie pushen, um deine Ziele zu erreichen? Vom Sleep Spray mit dem Schlafhormon Melatonin für schnelles Einschlafen, über Fokuskapseln mit B-Vitaminen und wertvollen Pflanzenextrakten für deine Denkleistung, Vitamin D-Öl für dein Immunsystem und dein Wohlbefinden, bis zu gesunden Lower Carb Snacks. Brain Effect hat genau das Passende für dich. Erhalte jetzt exklusiv 20% Rabatt auf das Performance Food von Brain Effect mit dem Gutscheincode MEINATHLET20 und überzeuge dich selbst. Mehr dazu unter www.brain-effect.com. Ein Produkt von Brain Effect, was ich nach harten Trainingseinheiten nutze, ist Recharge. Recharge ist ein Aminosäure-Mix für die Muskeln mit vielen weiteren funktionalen Inhaltsstoffen. Ich löse das Ganze immer unmittelbar nach meinem Training in 500 ml Wasser auf und trinke es dann. Recharge ist ohne Zucker, aber dafür mit Zink, Selen und Vitamin B6 für das Immunsystem. Außerdem enthält es Magnesium und weitere Elektrolyte für den Elektrolytespeicher und die Muskelzellen. Und darüber hinaus mit den Vitaminen B1, B2 und B6, die wichtig für den Energiestoffwechsel sind. Selbstverständlich ist Recharge auf der Kölner Liste und kann daher unbedenklich von Hobby- und Leistungssportlern genutzt werden. Und das Ganze gibt es in den Geschmacksrichtungen Zitronen und Erdbeerbasilikum und in einem Paket sind 15 Portionen. Wenn ihr euch also auch von Recharge überzeugen wollt, nutzt bei der Bestellung einfach den Gutscheincode MEINATHLET20 und schon bekommt ihr einen Rabatt von 20% auf eure Bestellung. Und noch eine kleine Neuigkeit, bevor es mit der aktuellen Folge weitergeht. Der MEINATHLET Leichtathletik Podcast wurde für den Deutschen Podcastpreis 2020 nominiert. Und ihr könnt aktiv daran teilnehmen, denn im Zuhörervoting zählt jede Stimme. Wenn euch der Podcast also gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ich eure Stimme bekomme. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Für die heutige Folge habe ich mich mit Raphael Holzdeppe getroffen. Raphael ist mit einer Bestleistung von 5,94 Meter, dem Weltmeistertitel von 2013, dem Vize-Weltmeistertitel von 2015 und der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2012 einer der besten deutschen Stabhochspringer aller Zeiten. Ich habe mich mit ihm an seiner Trainingsstätte in Zweibrücken getroffen und wir haben uns darüber unterhalten, wie er zum Stabhochsprung kam, welche Kräfte eigentlich beim Stabhochsprung wirken, wie wichtig Taktik im Wettkampf ist und auch darüber, was sein Plan B gewesen wäre, wenn es nicht geklappt hätte mit dem Profisport. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den MEINATHLET Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Mein Name ist Benjamin Brömme und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
Und deswegen ist es auch einer meiner glücklichsten Wettkämpfe, wenn ich zurückschaue, weil ich es wirklich da geschafft habe. Alles, was ich an dem Tag drauf hatte, habe ich geschafft umzusetzen.
Dann sage ich einfach herzlich willkommen, Raphael.
Ja, danke.
Wie und wann bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
Zur Leichtathletik gekommen bin ich 1999, müsste so November, Dezember gewesen sein, da wir in dem Verein, im LHC Zweibrücken, für den ich damals gestartet bin und heute immer noch starte, gab es einen sogenannten Talentcup. Das heißt, alle Grundschulen der Stadt wurden eingeladen und man musste sprinten, man musste sowas wie mit 3 Schritten so weit springen, wie man kann, ganz leichte Bälle so weit werfen, wie man kann. Das wurde dann aufgezählt in einem Punktesystem. Man wurde in Jahrgänge eingeteilt und die ersten 3 jedes Jahrgangs haben eine Einladung bekommen, in dem Verein noch beizutreten. Okay. Oder die Bitte, der Wunsch wurde geäußert, von dem Verein dabei zu treten. Und ich bin Dritter geworden, zum Glück. Habe dann auch eine Einladung bekommen und bin dann der Einladung gefolgt. Muss aber dazu sagen, nicht freiwillig, sondern auf längeres Nörgeln meiner Mutter. Weil ich hatte vorher schon Sport gemacht, ich hatte Kunstturnen und Judo gemacht und eigentlich war ich damit persönlich ausgeglichen und wollte nicht noch eine 3. Sportart machen, aber ich glaube, da ich ein sehr aktives Kind war und meine Eltern gedacht haben, wenn der noch Leichtathletik macht, dann haben wir vielleicht abends noch ein bisschen mehr Ruhe. Versuchen wir es noch mit Leichtathletikverein. Da ich auch schon vorher mit meinen Eltern noch mal öfter gerne im Stadion war, bin gerannt, habe ein bisschen Weitsprung gemacht mit meinen Eltern und das hat mir auch schon Spaß gemacht. Und dann bin ich irgendwann der Bitte des Vereins und der Bitte meiner Mutter gefolgt und ja, bin zum Glück hier eingetreten.
Und im Prinzip, du hast gesagt, du hast vorher Judo und Kunsttouren gemacht. Das Kunsttouren, denke ich, für Stabhochsprung war ja auch wahrscheinlich schon so ein erster Grundstein, der dafür gelegt wurde. Was denkst du darüber?
Ja, definitiv. Also ich sag's mal so, also Kunsttouren ist nicht zwangsläufig notwendig, um guter Stabhochspringer zu werden, aber es hilft ungemein in den ersten Jahren, um Stabhochsprung zu erlernen, da man ein gutes Körpergefühl hat und im normalen Stabhochsprungtraining vor allem am Anfang auch turnerische Aspekte im Vordergrund stehen, hilft es einem, ja, die Sportart einfach schneller zu erlernen. Man kann es auch komplett ohne turnerische Fähigkeiten erlernen, macht die ganze Sache aber bedeutend schwieriger.
Wie bist du denn dann schlussendlich zum Stabhochsprung gekommen?
Ich habe angefangen mit dem normalen Blockwettkampf, glaube ich, wie die meisten Leichtathleten, laufen, werfen, springen. Dann hat sich schnell herauskristallisiert, der begnadetste Werfer bin ich nicht. Nun bin ich tatsächlich bis heute auch nicht. Das Einzige, was ich werfen kann, was tatsächlich gut fliegt, ist American Football, aber danach hört es dann auch schon wieder auf. Warum das so ist, weiß ich bis heute leider nicht. Langstrecke war auch nie mein Ding gewesen. Ich war eher der Sprint-Sprung-Typ und ich hatte damals das Glück, dass mein Verein zu dem Zeitpunkt eine richtige Stabhochsprung-Hochburg war. Also ich würde fast behaupten, 90% der Athleten, die zu dem Zeitpunkt in dem Verein waren, waren Stabhochspringer. Und ja, als die Trainer gesehen haben, dass ich relativ gut sprinten und springen kann, wurde ich gefragt, ob ich nicht mal Stabhochsprung ausprobieren möchte. Und den Vorschlag habe ich gerne angenommen, habe es ausprobiert und habe sofort gemerkt, das macht mir viel mehr Spaß als alles andere und bin dann letztendlich da auch hängen geblieben.
Was war da der Grund dafür, dass du gesagt hast, okay, das macht mir viel mehr Spaß als alles andere? Was für dich das Besondere?
Natürlich am Anfang, wenn man Stabhochsprung anfängt, hat es noch relativ wenig mit Stabhochsprung zu tun. Man steht auf dem Kasten und wird quasi auf die Matte draufgezogen, bis dann irgendwann nach einer gewissen Zeit so die ersten selbstständigen Sprünge zustande kommen. Aber irgendwas hat mich von vornherein daran fasziniert gehabt. Es war was anderes als zu sprinten. Es war was anderes als Weitsprung oder Hochsprung zu machen. Ich kann es kaum nicht wirklich beschreiben, aber es hatte irgendwas Besonderes gehabt für mich persönlich. Und es hat mich von Anfang an mehr gefesselt gehabt als die anderen Disziplinen. Und dann hatte ich natürlich noch das Glück gehabt, dass die Sportdisziplin, die mich so gefesselt hatte, in dem Verein, in dem ich war, überdurchschnittlich viel angeboten wurde. Und das hat dann ganz gut zusammengepasst.
Bei wem trainierst du heute?
Heute trainiere ich bei meinem Bundestrainer, bei André Tivoncic. Mit ihm habe ich seit Oktober 2004 zusammengearbeitet. Bis heute, mit Ausnahme von 2 Jahren, in denen ich in München gewohnt und gelebt habe. Also haben wir quasi jetzt dieses Jahr, wir waren noch, während ich in München war, noch im regelmäßigen Kontakt. Also seit 15 Jahren kennen wir uns und seit 13 Jahren arbeiten wir zusammen und trainieren zusammen.
Und trainierst du in einer Gruppe oder alleine?
Ich trainiere in einer Gruppe. Ich bin auch jemand, der nicht alleine trainieren könnte. Also ich brauche auch die Gruppe. Ich habe auch manchmal schlechte Tage, dann werde ich durch die Gruppe motiviert. Es macht das Training interessanter für mich, in der Gruppe zu trainieren. Und ich trainiere mit Daniel Clemens zusammen und mit Carsten Diller. Carsten Diller war zum Beispiel auch 2016 mit mir zusammen bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Und ja, unser gemeinsamer Traum ist, nochmal das auf internationaler Bühne nochmal gemeinsam antreten zu können. Und meine Verlobte, Sostel Mogenara, die Weitsprung macht, trainiert jetzt auch seit ein paar Jahren bei uns.
Und das ist halt schön, wenn man in so einer Trainingsgruppe dann die gleichen Ziele verfolgt, auch ungefähr auf dem gleichen Niveau ist. Und ja, das pusht einen, denke ich mal.
Ja, definitiv. Ungemein. Also wir haben natürlich einerseits natürlich auch viel Spaß im Training, was für mich auch wichtig ist, weil Training muss Spaß machen, ne, weil der Sport da aus Leidenschaft gemacht wird. Das heißt, es muss immer ein gesunder Mix zwischen Ehrgeiz, aber auch Spaß an dem, was ich mache, muss vorhanden sein. Und das würde dann einige Abstriche haben, wenn ich das ganze Trainingspensum alleine durchführen müsste. Ja. Deswegen bin ich froh, eine gute Gruppe um mich zu haben. Wir verstehen uns alle super und wir motivieren uns gegenseitig.
Und wie sieht so eine typische Trainingswoche bei dir aus?
Eine typische Trainingswoche bedeutet für mich, dass ich morgens früh trainiere. Jetzt mittlerweile, könnte vielleicht daran liegen, dass ich jetzt auch in den 30ern bin, trainiere ich tatsächlich nicht mehr zweimal am Tag. Die zwei Trainingseinheiten am Tag, die finden momentan nur noch in Trainingslagern statt. Aber normalerweise, also morgens früh von 10 bis 12:30 ist mein Training und dann danach bin ich zu Hause, regeneriere mich, habe Physiotherapie, muss aber dann auch nebenbei noch was für die Uni machen. Also der Nachmittag gilt quasi der Regeneration und dem Akademischen.
Okay, und du hast es eben schon angesprochen, wenn dann zwei Trainingseinheiten dann im Trainingslager, wo fahrt ihr normalerweise ins Trainingslager hin?
Normalerweise ins Trainingslager fahren wir nach Südafrika. Das findet dieses Jahr tatsächlich auch nochmal statt. Im Dezember fliegen wir nochmal für 2 Wochen ins Trainingslager nach Südafrika. Normalerweise immer ein Mix. Also vergangene Saison haben wir Trainingslager in Südafrika und dann noch eins kurz vor der Saison in der Türkei in Belek gemacht. Da Südafrika natürlich ein sehr großer Aufwand ist. Man sitzt 11 bis 12 Stunden im Flieger, hat zwar den Vorteil, dass man keine Zeitverschiebung hat und dass wir alles haben, was wir brauchen, aber natürlich merkt man diese 12 Stunden Hin- und Rückflug jeweils natürlich am Körper und deswegen haben wir uns dann entschieden und das werden wir jetzt in der Olympiasaison auch nochmal machen, kurz vor der Saison nochmal ein 10-tägiges Trainingslager dann in der Türkei zu machen, da die Anreise damit knapp 2,5-3 Stunden Flugzeit deutlich einfacher gestaltet ist.
Und dann in Südafrika, in Stellenbosch oder in Potchefstroom?
In Stellenbosch. In
Stellenbosch. Warum fahrt ihr so gerne nach Stellenbosch?
Wir haben als Vierstab-Hochsprung haben wir da wirklich alles, was wir brauchen. Wir haben alle Anlagen, die wir brauchen. Wir haben alle Kraftgeräte, die wir brauchen. Da es von der Universität direkt an der Anlage ein großes Gym gibt. Wir haben zu den Zeiten, in denen wir runterfliegen, vor allem jetzt im Winter, können wir dem tristen Herbst- oder Frühwinterwetter in Deutschland entkommen, da es auf der anderen Erdhälfte gerade zum Sommer wird. Also wenn wir jetzt im Dezember runterfliegen, ist gerade Frühsommer. So Januar ist die wärmste Zeit, da hat man dann unten 40 Grad, aber wir haben immer so um die 28 bis 30 Grad zum Trainieren im Dezember. Das ist eigentlich perfektes Wetter. Und wenn wir im März, April fliegen, ist dann wieder Spätsommer. Anfang Herbst haben wir nochmal dieselben Temperaturen. Das heißt, wir haben von Wetterbedingungen haben wir alles, was wir brauchen. Stadion wurde jetzt vor ein paar Jahren komplett neu renoviert, ist auf dem neuesten Standard. Also von den Trainingsbedingungen haben wir da unten alles, was wir brauchen.
Und man hat halt wirklich so einen Break vom Winterwetter.
Ja, definitiv. Deswegen in den europäischen Wintertagen ist das wirklich der Ort, an den wir hinfliegen. Da es in Europa gibt es tatsächlich hier und da ein paar Orte, die man sich überlegen könnte, zum Beispiel Lanzarote, da hat man auch über die Winterzeit um die 20 Grad, aber es kann doch immer mal passieren, dass es extrem windig ist, was dann für uns schwierig ist, zu springen mit unseren Stabhochsprungstäben. Der große Vorteil ist, da unten es ist warm, es ist relativ windstill, da es in einem Tal gelegen ist. Wir können das Wetter so einkalkulieren, wie wir es brauchen, da es relativ selten Überraschungen gibt. Und wir haben alles, was trainingstechnisch ansteht, wirklich alle Möglichkeiten, die wir brauchen.
Also wirklich top.
Genau.
Stabhochsprung ist ja wirklich eine sehr, sehr technische Disziplin. Nutzt ihr im Training auch elektronisches Equipment, also sprich Lichtschranken, Videoaufzeichnung, um da auch nochmal zu schauen, bin ich schnell genug am Einstichkasten oder passen die Winkel beim Absprung?
Ja, nutzen wir also jeder Sprung, den wir machen, wird aufgezeichnet. Das allerdings per Kamera oder per iPad. Ein paar Mal im Jahr sind wir dann speziell dafür in Leverkusen. Da es in Leverkusen nochmal einen 3D-Messplatz gibt, der vor einigen Jahren gebaut wurde. Da haben wir Infrarotkamera stehen und man kann wirklich eine dreidimensionale Aufnahme des Sprungs relativ schnell darstellen. Man kriegt eine Auswertung dazu, wie schnell man im Anlauf war, wie explosiv der Absprung war, wie viel Energie ich vom Anlauf wirklich in den Sprung übernehmen kann und kann dann, wenn man es zu denselben Zeiten jeweils im Jahr macht wie die Jahre zuvor, kann man gute Referenzwerte herausfinden, um zu sehen, wird das Training angeschlagen, wie bin ich drauf, wo muss ich vielleicht noch ein paar Stellschrauben verändern und das wird so 3-4 Mal pro Kalenderjahr sind wir dann in Leverkusen oben und ansonsten Lichtschranken benutzen wir auch. Auch immer zu bestimmten Zeiten im Jahr, um dann Referenzwerte zu haben. Wollte ich jetzt dieses Jahr schneller werden, um zu sehen, bin ich auch tatsächlich schneller geworden über eine bestimmte Strecke. Habe ich jetzt aber vielleicht vorher mehr trainiert als das letzte Jahr, da muss man nochmal in die Trainingsunterlagen hineingehen von den letzten Jahren. Dann ist man vielleicht nicht so explosiv wie vorher, aber dann kann man sehen, okay, vielleicht ich bin tatsächlich gleich schnell wie letztes Jahr, aber mit mehr Trainingsaufwand. Das heißt, das Training, was wir eingesetzt haben, hat seine Wirkung gezeigt.
Und nochmal kurz zu dieser 3D-Messung in Leverkusen. Ist es dann ein Foto oder ist es dann richtige Videoaufzeichnung, die man dann in 3D schwenken kann?
Es sind Infrarotkameras, die von verschiedensten Winkeln von der Hallendecke auf die Stabhochsprunganlage mittlerweile auch für die Hochspringer noch dazu modelliert. Also die Hochspringer können das mittlerweile auch machen. Und ich glaube, es ist auch noch für Weitsprung in Arbeit, dass die Weitspringer das auch nutzen können. Man hat jetzt nicht so ein normales, nenne ich jetzt mal, Bild, als wenn ich jetzt mit einer Kamera oder mit einem iPad etwas aufnehmen würde, sondern es ist mehr, ja, ich würde fast sagen, also es sieht eher aus wie ein Strichmännchen, aber dieses Strichmännchen kann ich um 360 Grad drehen. Jede Position kann ich anhalten, jeden Winkel kann ich begutachten und überall habe ich die verschiedensten Informationen von Energiewerten, von Kraftbilanz mit eingeblendet, die ich dann dazu führen kann, um dann wirklich an Nuancen arbeiten zu können.
Wie schnell bist du eigentlich so kurz vor dem Einstichkasten und was für Kräfte wirken da?
Also die schnellste Anlaufsgeschwindigkeit, die ich bis jetzt hatte, waren 10,15 Meter pro Sekunde. Das ist irgendwas über 36 km/h. Das ist tatsächlich relativ schnell, auch im weltweiten Vergleich mit allen Stabhochspringern. Und das ist meine persönlich sehr große Stärke. Die hatte ich auch schon tatsächlich gehabt von dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe mit Stabhochsprung. Hat sich natürlich mit dem Alter noch nach oben verändert. Aber das war schon immer meine Stärke gewesen, die Anlaufgeschwindigkeit und das, was ich die letzten knapp 10 Jahre gearbeitet habe, umso schneller man anläuft, umso schwieriger ist es, aus einem schnellen Anlauf abzuspringen. Und meine Aufgabe der letzten Jahre war es, das zu verbessern. Also quasi, dass ich die Geschwindigkeit, die ich anlaufe, dass ich die dann auch wirklich über einen Absprung umsetzen kann.
Und das sind ja auch 36 km/h ohne Armbewegung. Also das ist Wahnsinn.
Genau, also in der 30er-Zone sollte ich besser nicht damit rennen.
Und dann kurz nach dem Absprung, du hast gesagt, in Leverkusen könnt ihr das dann auch ausmessen. Was herrschen da für Kräfte?
Also es ist unterschiedlich von Männer- zu Frauenstabhochsprung. Man sagt, bei Frauenstabhochsprung ist es so das 5- bis 6-fache des Körpergewichts in dem Moment, in dem man abspringt und den Stab biegt, was so quasi an Gegendruck auf den Körper, vor allem auf die Schulter und auf die untere Rückenpartie wirkt. Bei Männern ist es so das 9- bis 10-fache des Körpergewichts.
Das ist Wahnsinn, unglaublich. Da gibt es ja dann auch immer noch mal Unterschiede zwischen den Glasfaser und den Carbonstäben. Kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen was dazu sagen, wo da die Unterschiede liegen?
Ja, genau. Also es gibt Glasfaserstäbe und es gibt Kohlefaserstäbe. Von außen kann man das relativ gut erkennen. Glasfaserstäbe sind extrem hell vom Aussehen. Kohlefaserstäbe, umso mehr Kohlefaseranteil in einem Stab drin ist, umso dunkler wird der Stab. Und der größte Unterschied ist quasi in dem Biegeverhalten. Ich biege einen Stab und irgendwann fängt der Stab sich wieder an zu strecken und katapultiert mich in die Höhe. Ein Glasfaserstab bleibt länger in dieser Biegung drin, bevor er anfängt, sich wieder zu strecken. Und ein Kohlefaserstab ist da explosiver. Also sobald ich den anfange zu biegen, möchte der sich wieder sofort zurückstrecken. Es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Das heißt, wenn ich einen Kohlefaserstab springe, muss mein gesamter Sprung viel, viel schneller durchgeführt werden, da eine Streckung viel schneller passiert als bei einem Glasfaserstab. Hat aber wiederum den Nachteil, dass wenn ich irgendwo einen Fehler einbaue, ich keine Chance mehr habe, diesen Fehler zu korrigieren, da der Stab sofort in eine Streckphase geht. Bei einem Glasfaserstab, falls ich einen kleinen Fehler irgendwo einbaue, habe ich noch eventuell die Zeit, diesen kleinen Fehler zu korrigieren, da ich länger eine Stabbiegung habe und versuchen kann, den Fehler wieder zu optimieren, um mich doch noch in eine gute Position zu
bringen. Das merkt man dann auch nach dem Absprung. Okay, ich bin jetzt gut in den Einstichkasten gekommen oder habe mich gut nach oben katapultiert oder da stimmt jetzt irgendwas nicht in der Richtung und dann kann man noch nachjustieren?
Genau, also allerspätestens merke ich in dem Moment, in dem ich abspringe, ob alles so ist, wie ich es mir vorgestellt habe oder ob irgendwo ein Fehler aufgetreten ist. In manchen Fällen merkt man es schon beim Anlauf, wenn man merkt, ich habe meine Anlaufmarken nicht getroffen, dann merkt man wie von der Distanz, dass irgendwas nicht stimmt, dann muss man beim Anlauf schon anfangen zu korrigieren, aber allerspätestens merke ich es wirklich, wenn ich abgesprungen bin und dann muss ich natürlich ziemlich schnell meine Konsequenzen daraus ziehen und versuchen, die Feinjustierung zu finden, dass ich den Sprung doch noch einfach gesagt drüber setzen kann, also drüber springen kann.
Und welche Art von Stäben nutzt du?
Ich nutze Glasfaserstäbe, bin aber jahrelang tatsächlich bis 2017 Kohlefaser gesprungen. Allerdings wurde an Kohlefasern sehr viel experimentiert. Also es wurde versucht, immer neue Entwicklungen von Stäben rauszubringen, Stäbe, die einem ermöglichen, noch höher zu springen. Das wurde bei Glasfaserstäben nicht gemacht. Also bei Glasfaserstäben wurde in den letzten 30 Jahren eigentlich nichts verändert am Material. Ja. Die werden einfach nur immer wieder neu hergestellt. Das kann dann kam es irgendwann zu einem negativen Punkt bei Kohlefaserstäben, da Stäbe tatsächlich einen guten Sprung nach vorne gemacht haben, aber durch das Experimentieren in der Herstellung sind Stäbe bruchanfälliger geworden. Okay. Und das war mir dann irgendwann zu gefährlich und dann bin ich quasi von Kohlefaser wieder auf Glasfaser gewechselt.
Wie häufig kommt es denn vor, dass so ein Stab dann tatsächlich bricht?
Wenn die Stäbe keine Vorschädigung haben und die Stäbe, ich nenne es mal, gut behandelt werden, also es wird aufgepasst, dass sie keine Kratzer bekommen, dass sie keine Dellen bekommen, keine Macken bekommen, dann kann Stab wirklich sehr, sehr lange halten. Also ich habe hier tatsächlich auch Stäbe, mit denen ich in der Vorbereitung springe, die sind älter als ich persönlich.
Okay.
Die wurden irgendwann in den 80er Jahren hergestellt und sind immer noch einwandfrei zu springen. Aber sobald ein Stab eine Macke hat, eine Vorschädigung hat, manchmal kann man es auch nicht beeinflussen, manchmal ist man vielleicht bei einem kleinen Meeting, wo neben der Stabhochsprunganlage vielleicht asphaltierter Belag auf dem Boden ist und wenn der Stab da drauf fällt und wirklich dumm drauf fällt, kann es zu einer Macke kommen, die man vielleicht oberflächlich nicht sieht, aber die beim nächsten Sprung reißt eine Delle immer weiter auf und letztendlich endet es in einem Bruch. Also man kann nur versuchen, so gut wie möglich auf seine Stäbe aufzupassen, damit keine Vorschädigungen drankommen, dann kann sie wirklich sehr, sehr lange halten, aber sobald eine Vorschädigung da ist, kann es relativ schnell in einem Bruch enden.
Stabhochsprung zählt ja schon zu den technisch anspruchsvollsten Disziplinen der Leichtathletik. Es sind auch, du hast vorhin selbst gesagt, auch Elemente aus dem Turnen enthalten. Was würdest du sagen, was muss man als guter Stabhochspringer mitbringen?
Selbstvertrauen, aber kein Übermut. Damit Übermut kann, der Vorsprung kann auch zu einer gefährlichen Situation kommen, Disziplin werden. Dementsprechend, man braucht Respekt vor der Sportart, man braucht Mut, aber kein Übermut. Und man braucht man braucht so eine gewisse Affinität für die Sportart natürlich. Man kann es auch von 0 auf 100 schaffen, auch wenn man vielleicht überhaupt nicht für Stabhochsprung gemacht ist oder ich nenne es jetzt mal nicht wirklich ein Gefühl für den Stabhochsprung von Anfang an hat, kann man es trotzdem in die Weltklasse schaffen, dann braucht man aber natürlich umso mehr Ehrgeiz und man muss umso mehr Arbeit hineinstecken, um das dann quasi kompensieren zu können. Aber wie für jede Sportart, für jede Disziplin auch, braucht man im besten Fall natürlich ein gewisses Talent, um es schneller lernen zu können. Und alles, was dann noch dazugehört, Geschwindigkeit, Kraft, Athletik, das ist etwas, was sich, wie ich finde, jeder über Training aneignen kann.
Höhenangst könnte ein Problem sein.
Es gibt tatsächlich Stabhochspringer, die Höhenangst haben. Die machen, sobald sie abgesprungen sind, machen sie die Augen zu, okay. Machen sie wieder auf, wenn sie auf der Matte gelandet sind. Aber das sind wirklich vielleicht 0,5% der Stabhochspringer. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, als Stabhochspringer liebt man auch die Höhe, ja.
Und wie wichtig ist der Kopf? Du hast ja schon angesprochen beim Stabhochsprung. Also man sollte nicht übermütig sein, aber Selbstbewusstsein sollte man dann trotzdem mitbringen.
Ja, also der Kopf ist extrem wichtig. Ich kann in einer so guten Form sein, wie ich will, athletisch, meine Kraftwerte, meine Sprintgeschwindigkeit, es kann alles 1A sein, aber wenn der Kopf nicht mitspielt, kann es passieren, dass ich jetzt gar nicht bis zum Absprung komme. Also ich muss in dem Moment, in dem ich hinten am Anlauf stehe und meinen Sprung vorbereite, muss ich mir zu 100% sicher sein, dass das, was ich mir vorgenommen habe, gleich auch in die Realität umgesetzt werden kann. Wenn ich mir nur so 99% sicher bin, dann werde ich innerlich ein bisschen unruhig und dann können schnell Gefahrensituationen entstehen oder auch im besten Fall nur ein gerissener Sprung. Und dementsprechend die mentale Komponente ist extrem wichtig, weil ich muss bei jedem Sprung, ob das ein Trainingssprung ist oder ob es der Sprung um Olympiagold ist, muss ich wirklich zu 100% mich auf den Sprung konzentrieren und fokussieren können.
Und hast du selbst einen Mentaltrainer?
Ich habe keinen Mentaltrainer.
Okay. Dann komme ich mal kurz zu ein paar Fragen rund um Wettkämpfe. Mhm. Wie sehen denn bei dir die letzten Stunden vor einem sehr, sehr wichtigen Wettkampf aus?
Tatsächlich unterschiedlich. Also was ich jetzt wirklich vor einem Wettkampf mache, das unterliegt bei mir tatsächlich noch keinem Ritual. Also es kann sein, dass ich, wenn ich jetzt unterwegs bin, dass ich dann in der Hotellobby sitze und mit Leuten rede. Es kann sein, dass ich mir irgendwelche Videos auf YouTube oder Netflix angucke. Es kann auch sein. Also es ist immer situationsabhängig, nach was ich mich gerade fühle. Was wiederum dann zu einer Routine führt, ist, ich muss immer vorher einmal duschen gehen, weil dann fühle ich mich frisch und bereit für den Wettkampf und alles, was ab dann kommt, das unterliegt dann wieder im Ritual. Also ich gehe duschen, dann packe ich meine Wettkampftasche ein und dann geht's zum Wettkampf und beziehungsweise erstmal zum Aufwärmen und alles, was dann beim Aufwärmen passiert, das ist immer dasselbe, das ist dann meine Routine. Also quasi alles, was vor diesem Duschen passiert, das ist frei Schnauze, drücke ich es mal aus, und alles, was ab dem Duschen passiert, unterliegt einer Routine.
Okay, und da hast du dann immer die gleiche Playlist, die dann auf dem Handy läuft, oder?
Das tatsächlich nicht. Also situationsabhängig. Also manchmal, ich höre meistens also tatsächlich fast bei jedem Wettkampf irgendwas anderes, weil ich bin so jemand, ich höre tatsächlich immer sehr gerne Lieder so tot, also bis ich sie wirklich nicht mehr hören kann, höre ich ein Lied immer hoch und runter. Also es kann sein, dass ich bei dem einen Wettkampf das eine Lied beim Aufwärmen komplett durchhöre, 15, 20 Mal
in Dauerschleife
und beim nächsten Wettkampf wieder ein anderes Lied und beim anderen Wettkampf habe ich dann aber Lust auf eine Playlist mit verschiedenen Liedern. Das ist tatsächlich unterschiedlich. Was aber definitiv dabei ist, ist Musik. Also sobald ich mich aufwärme, habe ich meine Kopfhörer drauf und habe Musik und dann kann ich mich auch so ein bisschen abschotten und auf den bevorstehenden Wettkampf konzentrieren.
Und hast du irgendwelche Besonderheiten dann beim Ablauf innerhalb des Aufwärms, dass du da immer bestimmte Sachen wiederholst?
Ja, genau. Also wir haben verschiedene Aufwärmprogramme. Ich habe ein Aufwärmprogramm, was ich mache, wenn ich Krafttraining mache, eins, was, wenn ich sprinte, eins, wenn ich im Training springe. Und dann habe ich nochmal eins, was ich mache, wenn ich mich auf einen Wettkampf vorbereite. Da gehören Laufübungen dazu, Mobilisationsübungen, Dehnübungen, aber das ist immer, sind immer dieselben Übungen, dieselbe in derselben Reihenfolge.
Und während des Wettkampfs, wie wichtig ist da eigentlich die Taktik im Stabhochsprung?
Die Taktik ist schon wichtig, aber es gibt keine Taktik, die ich mir vor dem Wettkampf zurechtlege, weil es gibt einen Leitfaden sozusagen, was ich mir vorstellen könnte als Taktik, aber die wirkliche Taktik wird dann immer an die Situation angepasst. Da ich nicht beeinflussen kann, reißt jemand, springt jemand überraschenderweise drüber, muss ich vielleicht kontern, liege ich vorne, liege ich hinten, dementsprechend, es gibt so einen Leitfaden, aber die Taktik, die wirklich eingesetzte Taktik, die entscheidet sich dann wirklich während des Wettkampfs.
Wie ist so ungefähr der Leitfaden?
Ungefähr der Leitfaden ist, im besten Fall meine Anfangshöhe im ersten Versuch springen, weil dann, wenn ich meine Anfangshöhe gesprungen bin, dann habe ich auch immer auch mental das Gefühl, ich bin jetzt im Wettkampf angekommen, jetzt bin ich wirklich komplett drin. Und ab dieser übersprungenen Anfangshöhe, dann beginnt eigentlich so das Taktieren. Ich gucke dann natürlich, wie sehen die anderen Jungs beim Einspringen aus? Wie sehen die anderen Jungs bei ihrer Anfangshöhe aus? Wie sind die Witterungsbedingungen? Hat sich vielleicht was geändert? Guck mal in den Himmel, vielleicht sehe ich von hinten, dass irgendwo schwarze Wolken aufziehen. Okay. Dann weiß ich, okay, es könnte passieren, dass es in den nächsten halben Stunde anfängt zu regnen. Das heißt, bis dahin ist jede Höhe, die ich schon mal übersprungen habe, sehr, sehr wichtig, weil ab dann kann alles sich wieder ändern durch das Witterungsbedingungen. Sollte ich das Gefühl haben, es könnte jederzeit anfangen zu regnen, dann springe ich lieber jede Höhe und lasse keine aus, weil jede Höhe extrem wichtig sein könnte. Wenn strahlend blauer Himmel und perfekte Bedingungen sind, dann kann auch schon mal sein, dass ich denke, okay, ich fühle mich wirklich sehr gut, alles ist bis jetzt super gelaufen, die nächste Höhe kann ich auslassen, jetzt versuche ich die Konkurrenz dadurch ein bisschen unter Druck zu setzen.
Apropos dann Druck im Wettkampf, wie behält man eigentlich die Nerven, wenn man während eines Wettkampfs die Konkurrenten beobachten muss, also Zustand? Beim 100-Meter-Sprint im Finale starten alle gleichzeitig, da gibt's diese Problematik nicht, aber ich stelle mir das manchmal schon nervenaufreibend vor, wenn ich dann da sitze und weiß, okay, wenn der Konkurrent jetzt reißt, dann habe ich gewonnen, oder wenn er es jetzt doch nochmal schafft, dann geht's in die nächste Runde. Ich stelle mir das unglaublich belastend in dieser Situation vor.
Es ist nicht einfach so, es ist so ein schmaler Grat zwischen in der Konzentration und auf die nächsten Sprung konzentrieren bleiben und gleichzeitig beobachten, was macht die Konkurrenz. Wenn ich mich nur auf die Konkurrenz fokussiere, dann vernachlässige ich meinen eigenen Plan, die nächste Höhe, die ich eventuell noch springen muss, weil ich kann nicht beeinflussen, springt jetzt gleich drüber oder nicht. Im Stabhochsprung kommt es öfter vor, dass jemand vorher chancenlos bei einer Höhe aussah und dann springt er im dritten Versuch auf einmal grandios drüber und keiner hat damit gerechnet, aber dann ist man selber auf einmal wieder in der Situation nachlegen zu müssen. Ja. Dementsprechend ist ein schmaler Grat, ich darf mich nie zu sicher fühlen und ich muss jederzeit bereit sein, nochmal einen Konter anlegen zu können. Für mich persönlich ist wichtig, dass ein Stabhochsprung-Wettkampf unter Umständen sehr lange dauern kann. Ich persönlich bin nicht jemand, ich kann nicht die komplette Zeit wirklich nur in dieser vollen Fokussierung bleiben. Also ich habe dann zwischendurch auch Phasen, wo ich aus diesem Fokus rausgehe, dann wieder reingehe in diesen Fokus. Aber ich muss jederzeit damit rechnen, dass ich wieder drankomme und dass ich wieder nachlegen muss. Und das ist das Schwierige, aber auch das Interessante, wie ich finde, da es keine bestimmte Anzahl von Sprüngen gibt. Im Weitsprung weiß ich, es gibt 3 Sprünge im Vorkampf und dann nochmal 3 Sprünge für die 8 Besten und dann ist der Wettkampf vorbei. Ich habe definitiv keine 7 Sprünge, wäre ich Weitspringer. Im Stabhochsprung kann ich, kann ich mit einem Versuch alles klar machen. Ich kann aber auch 15 Sprünge machen, um im 15. Sprung erst alles klar machen. Also es gibt keine Beschränkung darüber, wie oft ich springe. Es gibt nur die Beschränkung, dass ich nicht mehr als dreimal dieselbe Höhe reißen darf. Und das macht das Ganze für mich so interessant.
Hast du schon mal 15 Sprünge in einem Wettkampf durchgezogen?
Habe ich schon mal. Und dann war ich aber auch ziemlich platt danach.
Das glaube ich.
Im Training mache ich schon deutlich mehr Sprünge, aber im Training habe ich nicht dieses extreme mentale Belastungen wie im Wettkampf, dass ich wirklich den Fokus auf jeden Sprung, jeder Sprung könnte dieser entscheidende Sprung sein. Und deswegen, also ein Sprung im Wettkampf entspricht so 3 bis 4 Sprüngen im Training,
okay,
da die mentale Belastung viel größer ist und dementsprechend war ich nach diesem Wettkampf ziemlich müde.
Gäbe es denn noch andere Sportarten oder Disziplinen in der Leichtathletik, die dich interessieren würden?
Im Weitsprung hat mich immer sehr interessiert gehabt. Das habe ich schon als kleines Kind, bevor ich in den Leichtathletikverein gegangen bin, habe ich sehr gerne Weitsprung gemacht. Sprint finde ich auch tatsächlich sehr interessant. Wenn ich aus der Leichtathletik rausgehe, mag ich extrem Basketball und American Football. Da bin ich großer Fan, auch von Fußball. Aber ich glaube, wäre ich kein Leichtathlet geworden, hätte es auch sein können, dass ich in einen Basketballverein eingetreten bin, da ich auch früher schon sehr gerne Basketball gespielt habe.
Hast du einen Lieblingsverein?
Beim Basketball oder American Football?
Sowohl als auch.
Beim Basketball habe ich tatsächlich nicht wirklich einen Lieblingsverein. Ich habe eher Lieblingsspieler. Also ich bin ein großer Fan von LeBron James, war ein großer Fan von Kobe Bryant. Dementsprechend hat damals und jetzt schon sehr viel Lakers gesprochen.
Ja.
Beim American Football war ich schon seit dem ersten Tag, seitdem ich mich dafür interessiert habe, von den New Orleans Saints Fan.
Okay. Und was machst du eigentlich, wenn du mal nicht auf dem Sportplatz stehst?
Wenn ich nicht auf dem Sportplatz stehe, dann ich treffe mich mit Freunden, unternehme was mit meiner Verlobten oder ich sitze zu Hause und gucke auch mal gerne Netflix, wenn es die Zeit erlaubt. Also das sind so Sachen, die ich sehr gerne mache.
Und was wäre dein Plan B gewesen für den Fall, dass es mit dem Leistungssport nicht funktioniert hätte?
Ja, also Leistungssport war mein Traum. Also irgendwann so Halbzeit, Halbzeit ist noch zu früh. Also ich glaube so kurz bevor ich in die Oberstufe gekommen bin, habe ich den Traum gehabt, ich möchte gerne Profisportler werden. Dann kannst du natürlich da noch nicht wissen, dass das dann wirklich funktioniert. Hat dann tatsächlich auch funktioniert, dass nachdem ich mein Abitur gemacht habe, ich mir den Traum direkt danach verwirklichen konnte. Wäre das jetzt nicht zustande gekommen, hätte ich einen ganz klassischen Weg eingeschlagen. Dann wäre ich direkt nach dem Abitur wäre ich zur Universität gegangen, hätte meinen Abschluss gemacht und hätte mir danach eine Arbeit gesucht, einen Job gesucht.
Und was sind deine sportlichen Ziele für die kommenden Jahre?
Also ganz groß natürlich ist das nächstes Jahr Olympische Spiele. Das wären dann meine vierten Olympischen Spiele und mein Ziel ist es, mein Traum und mein Ziel ist es, ich möchte nochmal wieder auf dem Podest landen wie 2012. Und es ist deutlich schwerer geworden im Stabhochsprung weltweit als die letzten Jahre. Die Konkurrenz ist mehr in die Breite gewachsen. Es gibt nicht mehr einen zu schlagen wie die Jahre zuvor, Renaud Lavillenie, sondern es gibt jetzt drei oder vier zu schlagen. Und wenn man Pech hat, hat man eine super Höhe gesprungen, landet aber auf dem vierten oder fünften Platz, mit der man vorher Titel gesammelt hätte. Aber das ist auch etwas, was mich anspornt, was mir eigentlich den Reiz an der ganzen Sache ausmacht, wirklich an die Grenzen gehen zu müssen. Und noch bin ich davon überzeugt, dass wenn ich es schaffe, an Tag X wirklich 100% des Leistungsvermögens abrufen zu können, dann auch noch wieder auf dem Podest stehen zu können. Und dafür arbeite ich jeden Tag.
Und was war denn bisher dein größter Wettkampf? Also es muss jetzt nicht der erfolgreichste gewesen sein.
Mein größter Wettkampf war tatsächlich 2015, als ich Silber gewinnen konnte bei der Weltmeisterschaft, da das Jahr davor extrem schlecht gewesen ist. Und ich musste mich dann wirklich wieder ein bisschen rankämpfen an die Form, die ich davor gehabt hatte, und hatte es da wirklich geschafft, alles aus mir rauszuholen und bin mit Silber belohnt worden. Und das war wirklich einer meiner anstrengendsten, härtesten, aber auch glücklichsten Wettkämpfe meiner Karriere.
Und du hast gesagt, härteste, anstrengendste Wettkämpfe deiner Karriere. Was war da die Besonderheit in dem Wettkampf?
Ja, die Besonderheit in dem Wettkampf war, ich wusste, ich war sehr gut drauf und ich könnte auch auf dem Podest landen, aber ich wusste auch, dass ich alles aus mir herausholen muss, um wirklich dieses Ziel erreichen zu können. Und die Konkurrenz hat es mir definitiv nicht einfach gemacht und hat mich dann wirklich auch gezwungen, an meine Grenzen zu gehen. Und deswegen ist es auch einer meiner glücklichsten Wettkämpfe, wenn ich zurückschaue, weil ich es wirklich da geschafft habe. Alles, was ich an dem Tag drauf hatte, habe ich geschafft umzusetzen. Und es wäre auch nicht mehr möglich gewesen und es hat zu Silber gereicht. Und deswegen war es ein unglaublich anstrengender Wettkampf für mich, aber auch ein sehr glücklicher.
Und auf der anderen Seite, der Wettkampf, an dem du am meisten zu knabbern hattest?
Das ist schwer zu sagen. Also natürlich waren die Europameisterschaften 2018 nicht wirklich erfolgreich, um es positiv auszudrücken. Allerdings hatte ich da eine Verletzung im Vorfeld und war nicht wirklich bei 100% gewesen, aber trotzdem möchte man eine Heim-Europameisterschaft so erfolgreich wie möglich absolvieren. Jetzt bin ich natürlich glücklich darüber, dass München 2022 ja den Zuschlag bekommen hatte. Da kann ich jetzt das Ergebnis von Berlin nochmal wettmachen. Das hatte ich natürlich in dem Moment gar nicht gedacht, dass nochmal eine Chance kommen würde, nochmal eine Europameisterschaft in Deutschland zu haben oder dass ich das nochmal haben könnte, mich dafür qualifizieren zu können, während ich aktiver Sportler bin. Aber das hat mir doch schon zugesetzt. Also da musste ich einige Zeit dran knabbern, weil ich mich wirklich extrem darauf vorbereitet hatte. Ich bin sehr gut, eigentlich bis zu einem bestimmten Tag alles perfekt gelaufen ist, bis zwei Tage vor deutschen Meisterschaften, und dann habe ich mich bei den deutschen Meisterschaften mich verletzt und dann hatte ich noch 2,5 Wochen bis zur Europameisterschaft und dann war der ganze Traum von einer erfolgreichen Europameisterschaft auf einmal dahin. Und das hat tatsächlich bis jetzt am längsten gedauert, das dann zu verarbeiten.
Man nimmt ja auch immer ein bisschen was aus so schwierigen Wettkämpfen mit ins Training. Da habe ich immer noch zwei Fragen. In Trainingseinheiten, gibt es da auch Inhalte, auf die du eigentlich verzichten könntest, aber du weißt, okay, die sind wichtig für mich?
Ja, es gibt definitiv Trainingsinhalte, wo ich sagen würde, also aus meiner ich sehe, dass ich sie brauche für meine Trainingsentwicklung, aber ich würde den Teufel tun und sie selber auf den Trainingsplan schreiben. Das ist schon gut, dass mein Trainer das für mich macht. Ich habe vorhin schon mal angesprochen, alles was so Sprintsprung ist, ist das begeistert mich und da hatte ich auch tatsächlich immer ein Talent für gehabt, aber alles, was in längere Distanzen geht, ist und war nicht mein Ding. Jetzt kann man drüber streiten, was in längere Distanzen. Ein Langstreckenläufer würde sagen, 250 Meter Läufe sind keine Langstrecke. Für mich ist es definitiv Langstrecke.
Okay.
Und bevorzugt kommen diese Sachen immer samstags dran, nochmal so als krönenden Abschluss einer Woche und der Woche. Und ich könnte deutlich definitiv darauf verzichten, aber ich bin mir bewusst, dass es auch in der Vorbereitung solche Sachen geben muss, wo man sich einfach durchquält. Und danach habe ich tatsächlich ein gutes Gefühl, ein gutes Gewissen, weil ich weiß, ich habe es durchgezogen. Aber wenn ich da stehe und ich weiß, ich muss das jetzt noch laufen, dann habe ich nicht wirklich Lust drauf. Ja.
Da ist der Trainer dann auch immer mit dabei.
Dann ist der Trainer auch mit dabei und steht dann da immer mit einem großen Lächeln und seiner Stoppuhr. Und das macht die Stimmung schon mal nicht besser.
Und auf der anderen Seite, was ist so dein Lieblingstraining?
Mein Lieblingstraining ist alles, was so in Richtung Explosivität, Explosivkraft geht. Also ich mache gern Krafttraining, ich mache gern Sprinttraining, ich mache gern Sprungtraining. Also alles, was so mit einem gewissen Maß an Explosivität zu tun hat, das macht mir extrem viel Spaß.
Und meine letzte Frage ist immer, was würdest du jungen Athletinnen und Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Jungen Athleten will ich mit auf den Weg geben, dass sie den, was ich auch meinem jüngeren Ich sagen würde, nie den Spaß an der Sportart, an der Disziplin verlieren. Also man kann so verbissen, wie man will, an etwas arbeiten, an einer Disziplin, an einer Sportart arbeiten, an Erfolg arbeiten, aber man wird nur bedingt Ergebnisse sehen, wenn es einem wirklich keinen Spaß macht, wenn man nicht mit Leidenschaft dahinter steht, weil das A und O bei Sport ist, ob man es jetzt als Amateursport oder als Profisport macht, spielt da für mich keine Rolle. Der Spaß liegt im Vordergrund, weil der Spaß und die Leidenschaft, weil das letztendlich hat mich und alle anderen dazu bewogen, überhaupt diese Sportart anzufangen. Und hat uns dazu bewogen, das immer mehr auszubauen. Wenn ich keinen Spaß daran gehabt hätte, wäre ich niemals so weit gekommen, irgendwann mal 11 Trainingseinheiten in der Woche machen zu wollen oder machen zu können. Da hätte ich gesagt, nee, ich mache lieber was anderes, was mir mehr Spaß macht. Und diesen Spaß, diese Leidenschaft, die sollte im Vordergrund stehen. Natürlich ab einem gewissen Punkt, wenn es in Leistungssport geht, muss auch akribisch gearbeitet werden. Es muss auch manchmal der innere Schweinehund überwunden werden. Das gehört alles dazu, aber diese Leidenschaft muss im Vordergrund stehen.
Raphael, vielen Dank für dieses Interview.
Sehr gerne, Dankeschön.
Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Schlaf ist tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Regeneration. Und genau hier kommt das Blackroll Recovery Pillow ins Spiel. Während wir schlafen, regeneriert unser Körper, baut Muskeln auf und sorgt dafür, dass wir am nächsten Tag wieder leistungsfähig sind. Das richtige Kissen kann dabei den Unterschied machen. Ich nutze seit mehreren Jahren das Blackroll Recovery Pillow, nicht nur, weil es super bequem ist, sondern auch, weil es meine Schlafqualität spürbar verbessert hat. Egal ob zu Hause, im Trainingslager oder auf Reisen. Wenn du deinen Schlaf und damit deine Regeneration verbessern möchtest, nutze den Code MEINATHLET15, um 15% Rabatt auf das Blackroll Recovery Pillow zu erhalten. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Denn dein Schlaf ist der Schlüssel zu deiner nächsten Bestleistung.